Danke, dass wir dazu Stellung nehmen dürfen zu dem, was bei Endor gerade vorgeht. Es ist echt unglaublich.
Es ist ein Machtkampf, der uns als Investoren, der die freien Aktionäre schockiert, resigniert zurücklässt.
Ja, jetzt bei Endor wird es aus meiner Sicht auf den Gipfel getrieben, nachdem wir schon Kritik bei Steinhoff geäußert haben, auch bei Leoni. Ja, also das sind aus meiner Sicht desaströse Zustände. Es wirkt auf mich so, als würde man hier als CFO gemeinsame Sache machen mit seinem ehemaligen Kollegen.
Also komplettes Unverständnis, wie bei einer Company mit so einer Marke, mit so einer Community, mit so einer Nachfrage. Da, Daniel, darf nicht ein Starhawk vorangetrieben werden, wo noch nicht mal ernsthaft, so scheint es zumindest, eine Kapitalerhöhung anvisiert wird oder sogar noch torpediert wird.
Denn wenn man da nicht Einhalt gebietet, dann wird das neue Starhawk-Gesetz aus meiner Sicht zur Enteignung des deutschen Mittelstands führen und werden wir bald mehrere deutsche Mittelständler und viel Eigenkapital in Händen von amerikanischen angelsächsischen Hedgefonds sehen. Und das kann nicht das Ziel sein, das darf nicht das Ziel sein.
Ein Tier. Unfassbarer Machtkampf, ein Machtkampf, der beinahe wie ein Wirtschaftskrimi anmutet, bei der Endor AG, besser bekannt unter der Marke Fanatec. Es ist ein Machtkampf, der uns als Investoren, der die freien Aktionäre schockiert, resigniert zurücklässt. Doch damit nun genug. Wir wollen heute Licht drauf werfen. Wir wollen heute aufrufen, mobilisieren, aufmerksam machen. Ihr habt euch das Video gewünscht. Hier sind wir. Mein Name ist Paul Petzelberger und mit mir eingeschaltet SDK-Vorstandsvorsitzender Daniel Bauer. Daniel, wir hatten Steinhoff, wir hatten Leoni und jetzt Endor und immer geht es um das Wort Starhawk. Erstmal, ja, ich glaube, wir können es selber nicht fassen, dass jetzt bei Endor wir auch darüber sprechen müssen. Sag doch mal ganz kurz, was bedeutet eigentlich dieses Wort Starhawk und was ist da passiert in Kurzform bei Leoni und Steinhoff?
Ja, hallo, Paul. Danke, dass wir dazu Stellung nehmen dürfen zu dem, was bei Endor gerade vorgeht. Es ist echt unglaublich, aber war erwartbar aus unserer Sicht. Warum erwartbar? Die Einführung des Starhawk, des Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetzes, liegt jetzt schon ja, 3 Jahre zurück. Jetzt ist es so, um was geht es dabei? Starhawk bietet Unternehmen die Möglichkeit der außerinsolvenzlichen Sanierung. Das heißt, man kann seine Finanzen und nur die Finanzen, da muss man, glaube ich, den Schwerpunkt draufsetzen, sanieren, ohne dass man in ein Insolvenzverfahren oder in ein Eigeninsolvenzverfahren geht. Das soll A, denke ich mal, die Gerichte entlasten, die Insolvenzgerichte und B, ja, auch die Gesellschaften, den Gesellschaften dienen, weil man eben nicht dieses in Anführungszeichen böse Wort Insolvenz, das immer Kunden, Lieferanten etc. verunsichert, in den Wort nehmen muss und quasi außerhalb eines Verfahrens mit seinen Gläubigern einen Vergleich schließen kann. Das heißt, es schaut so aus, dass ich konkret in einem Starhawk-Verfahren mehrere Gruppenbilder von Betroffenen. Die Betroffenen sind in der Regel Banken, Anleiheinhaber, Aktionäre. Und mit diesen kann ich einen Vergleich schließen. Das heißt, es kann so ausschauen, dass ich in der einen Gruppe der Banken zum Beispiel den Banken vorschreibe, dass sie auf 10% der Rückzahlung verzichten müssen. Die Anleiheinhaber müssen vielleicht auf 80% verzichten und die Aktionäre gehen vielleicht ganz leer aus, weil eben die Gläubiger verzichten müssen, was auch in der Insolvenz in der Regel so ist, dass die Eigentümer, also Aktionäre, leer ausgehen. Beim Starhawk-Verfahren ist es dann so, dass die Gesellschaft das beantragt und wenn eine Mehrheit der Betroffenen, eine Dreiviertelmehrheit zustimmt in jeder Gruppe, das heißt in der Gruppe der Banken, in der Gruppe der Aktionäre und in der Gruppe der Anleihenhaber in unserem Beispiel, dann kann das, was hier ausgehandelt wurde mit den Betroffenen, für alle umgesetzt werden. Das heißt, ich brauche nicht die Zustimmung jedes Einzelnen, sondern ist für das Kollektiv bindend, wenn eben eine Mehrheit zustimmt. Und da kommt noch hinzu, und das ist ganz wichtig, dass wenn eine Gruppe die Zustimmung verweigert, diese gerichtlich ersetzt werden kann, wenn eben die Gruppe nicht besser gestellt wird im Falle einer Insolvenz als im Starhawk-Verfahren. Das heißt, wenn man nachweisen kann, dass die Aktionäre im Falle einer Insolvenz leer ausgehen würden, was in der Regel der Fall ist, dann gehen sie auch im Starhawk-Verfahren leer aus, auch wenn sie nicht zustimmen diesem Vergleich im Rahmen des Starhawk-Verfahrens, sondern dann würde eben die Zustimmung durch das Gericht gerichtlich ersetzt werden. Und ja, das bietet natürlich sehr, sehr viel Einfallstore. Wir haben es mittlerweile so gesehen, dass man A, Eigentümer enteignen kann, aber es kann auch dazu dienen, dass Anleihenhaber zum Beispiel im Bereich der Mittelstandsanleihen wird mit dem öfters gedroht, dass man hier eben Anleiheninhaber ja, beschneiden kann, in den Rechten, das heißt in der Rückzahlung, im Zinssatz etc. Mit diesem Verfahren. Und wir sehen das, ja, haben Sie jetzt schon ein paar Mal gesehen. Und wir haben es auch erwartet, dass dieses Verfahren, dieses Gesetz verwendet wird, eben hier, um Aktionäre zu enteignen, um ja, Anleihenhaber nachteilig zu behandeln etc. Was ist der Nachteil gegenüber dem Insolvenzverfahren? Im Insolvenzverfahren habe ich immer eine neutrale Person, den Insolvenzverwalter. Der wickelt ab bzw. setzt das Unternehmen, das Geschäft fort und ja, schaut, ob es irgendwelche Haftungsansprüche gibt gegen ehemalige Organe etc. Und das passiert im Staruk nicht. Das heißt, wenn ein Unternehmen Mist gebaut hat in der Vergangenheit bzw. dessen Organe, wird das gar nicht, wird unter den Tisch gekehrt, wird nicht überprüft und meine Bewertung der ganzen, des Unternehmenswerts, wie angemessen zum Beispiel ein Haircut ist bei den Anleihen oder bei den Bankdarlehen, das wird alles im gutachterlich festgestellt und ich habe eben keinen neutralen, wirklich neutralen Investorenprozess, weil der eben vom Unternehmen selbst, von den Organen gesteuert wird und nicht von einer neutralen Person wie dem Insolvenzverwalter. Und das haben wir immer kritisiert und ja, jetzt bei Endor wird es aus meiner Sicht auf den Gipfel getrieben, nachdem wir schon Kritik bei Steinhoff geäußert haben, auch bei Leoni, obwohl da die Fälle noch deutlich klarer waren. Ist es hier deutlich unklarer, was die Finanzen angeht, aus meiner Sicht.
Fanatec, Endor. Jetzt wollen wir natürlich ins Eingemachte gehen. Ein kurzer Blick mal auf die Historie. Aktienchart, 1997 gegründet, der IPO 2006, grob eine Bewertung, 10 Millionen Euro. Viele schwierige anlaufende Jahre hinter sich, aber der Erfolg kam schrittweise. Man sieht es ja dann auch im Aktienchart 2015, 16, eben im Fokus hier der Gründer, Großaktionär Thomas Jackermeier, der wirklich Großartiges hier geschaffen hat, auch die ganze Simracing-Branche durchaus stark mitgeprägt hat mit Fanatec. Also Endor, Fanatec ist immer größer, bekannter geworden, große Kooperationen, Lizenzvereinbarungen mit großen Autoherstellern, wo man gerade diese Verbindung Simracing-Motorsport ziehen wollte und dann Corona. Also Endor, ein großer Profiteur der Lockdowns, die Aktie ist durch die Decke gegangen, die Kunden sind Endor, sind Fanatec, die Bude eingerannt, der Aktienkurs hat sich verzigfacht, eine Marktkapitalisierung von bis zu rund 300 Millionen Euro. Also was ist passiert? Aus einer kleinen Bude, sage ich jetzt nochmal höflich vorsichtig, ist wirklich eine große Company mit einem großen Umsatz, mit einer großen Marktkapitalisierung im dreistelligen Millionenbereich geworden. Doch damit kamen auch die Probleme, Herausforderungen und da weiß man auch gar nicht, wo man wirklich anfangen und aufhören soll. Schwere Lieferkettenprobleme, Lieferschwierigkeiten, die bis heute anhalten, Chip-Schwierigkeiten, Support-Schwierigkeiten, der Support über weite Strecken bis heute kaum erreichbar. Wir hatten Bestelldebakel, dass über den Online-Shop Rabattierungen durchgehen, die in keinster Weise wirtschaftlich sind. Also eine lange, lange Liste, die sich jetzt auch bis ins Jahr 2023 hineingezogen hat. Gewinnwarnung, anhaltende Schwierigkeiten, Vorstandskarussell. Und jetzt, Daniel, sag uns mal, was in den letzten Monaten sich ereignet hat.
Ja, also ich glaube, wir müssen ein bisschen weiter zurückgehen. Die Krise oder die Probleme begannen eigentlich mit Corona. Corona selbst war eher noch positiv für den Absatz. Die Leute saßen daheim, hatte man natürlich viel Zeit, um Computerspiele zu spielen. Aber es hat natürlich Folgen gehabt, Corona. Wir haben dann die Lieferengpässe gesehen bei den Lieferanten, vor allem im Chip-Bereich. Das hat ja auch diverse deutsche Mittelständler, größere und dem Automobilunternehmen betroffen. Das hat Endor sehr wirklich enorm betroffen. Man ist einfach nicht mehr an Chips gekommen für die Geräte, die man herstellt. Man hat dann, ja, aus meiner Sicht wahrscheinlich Managementfehler begangen, indem man zu optimistisch war und mit sehr vielen Lieferanten, Brokern Verträge abgeschlossen hat aus Asien, was dann dazu führte, dass man auf einmal, als sich der Markt erholte, im Überfluss Chips hatte. Man hat Vorräte aufgebaut, die man gar nicht brauchen kann. Das hat dazu geführt, dass man dann Abschreibungen vornehmen musste und teilweise, also auf die Bestände, und teilweise sich mit Lieferanten geeinigt hat, dass sie, wenn sie die Dinge gar nicht liefern, kriegen sie eben eine Penalty, eine Strafzahlung von der Endor. Das hat finanziell insgesamt in Summe im niedrigen zweistelligen Millionenbereich belastet. Dann kam es natürlich, wie es kommen musste, es gab noch andere Punkte, höhere Frachtkosten durch die knappen Container, die knapp wurden auf einmal, und die hohen Frachtkosten hat man dann auch die Lieferungen nicht zeitig geschafft. Man hat vorher schon Produkte, neue Produkte verkauft, die konnte man vorbestellen. Man hat da die Lieferzeiten dann nicht eingehalten. Das hat natürlich auf Kundenseite zu ein bisschen Ärger geführt, hat aber der Marke, glaube ich, insgesamt, wenn man sich so umhört, nicht wirklich nachhaltig geschadet. Natürlich sind die Leute sauer, aber das, denke ich, wird sich in Zukunft wieder auflösen und wird jetzt nicht nachteilig für die zukünftige Entwicklung sein. Aber man hat eben hier durch die ganzen Probleme, wir sehen es auch hier auf der Folie von der Präsentation aus dem Februar, hat man hier einen hohen Verlust erzielt. Das hat dazu geführt, dass man jetzt für 2023 ein negatives EBITDA, also ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von rund minus 12 Millionen Euro erwartet. Das große Problem war, dass man wohl dann auch nochmal, und das ist, glaube ich, auch ein Managementfehler, die Refinanzierung sehr, sehr spät angegangen ist. Warum? Man hat zwei Baustellen. Das erste ist aber nicht wirklich, glaube ich, belastend, das neue Headquarter, das die Endor gebaut hat. Das ist jetzt fast fertig in Landshut, hat eine Go-Kart-Bahn auf dem Dach, soll, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, auch als Sales-Point dienen, also dass man die entsprechende Gäste auch einladen kann, das auch zum Marketingzwecken verwenden kann. Das Gebäude ist deutlich repräsentativer als der bisherige Standort, hat ungefähr rund gute 30 Millionen, 35 Millionen Euro sowas gekostet wohl, wenn ich unseren HV-Bericht vom letzten Jahr richtig lese. Und dafür hat man Darlehen, Immobiliendarlehen, zweckgebunden für 20 Millionen Euro aufgenommen, hat noch Zuschüsse bekommen und den Rest hat man aus dem Eigenkapital finanziert. Das ist sehr niedrig verzinst, läuft über 10 Jahre ist die Laufzeit, das heißt, das belastet wenig. Aber man hat dann noch eine offene Kreditlinie, das sind rund 48 Millionen Euro waren es zum Schluss, die Kennzahl, die ich kenne. Die war eigentlich zur Rückzahlung zu teilen, zu knapp 60% der Summe war fällig am 31.12.2023. Das hatte man dann noch verlängern können bis 30.03. Es hat dann immer geheißen, dass es nur eine Frage von Zeit sei, bis man mit den Banken sich einig sei. Warum? Man erwartet laut Analystenkonferenz vom 2.02. hat der Finanzvorstand, der Herr Kosch, selbst gesagt, dass man für 2024 wieder deutlich bessere Zahlen erwartet. Sieht man hier auch auf der Folie. Ein Umsatzwachstum von rund 102 bis 106 Millionen auf rund 115, 125 Millionen in 2024. Eine EBITDA-Marge, eine positive von irgendwo 8-10%. Und man hat auch dann rund 7,5 Millionen Euro Verbesserungen von Belastungen, die vom Vorjahr jetzt in 2024 nicht mehr anfallen sollen, sodass man unterm Strich dann mit einem EBITDA von 12 Millionen rechnet. Und daher sei es eigentlich kein Problem, mit den Banken Prolongationen hinzubekommen. Und man hätte ja auch noch 8 Millionen Euro Liquidität gehabt zum Ende Januar. Das heißt, da war eigentlich die Stimmung noch positiv. Diese Konferenz fand eigentlich nur statt, weil am Markt Gerüchte gab, dass sie Probleme hätten, größere. Es hat sich dann leider deutlich in den letzten zwei Monaten deutlich verschärft alles. Wie hat es begonnen? Erst trat der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Oliver Gosemann, zurück am 16.02. Dann hat man am 23.03. auf einmal nochmal ein Standstill bis 30.06. mit den Banken verkündet. Aber dann, das war der große Hammer, denke ich, aus meiner Sicht, am 28.03. erfolgte die Abberufung vom Mehrheitsaktionär, von Thomas Jackermeier, der über 50% der Gesellschaft hält, der auch der Gründer der Gesellschaft ist und so, ich sage es mal, der kreative Kopf für die ganze Gesellschaft, folgte die Abberufung des CEO, angeblich aufgrund von Druck von Banken. Am 2.04. hat man dann die Bestätigung des Standstills bekannt gegeben bis 30.06. und am 11.04. kam dann Herr Andres Ruf als neuer CEO in die Gesellschaft und dann da kamen dann auf einmal die Karten auf den Tisch. Am 24.04. kam die Meldung, dass man einen Investorenprozess eingeleitet hätte und auch der Staruk zur Hilfe ziehen wollte, also das Gesetz, das neue, womit man im Endeffekt den Kurs dann wirklich auf die Talfahrt geschickt hat. Vorher war er noch recht stabil, aber Staruk, jeder Aktionär, der sich ein bisschen auskennt am Markt, kann sich noch an die Fälle Leoni zum Beispiel Steinhoff erinnern, das ist für die Aktionäre nicht gut ausgegangen, im Totalverlust geendet und das will man jetzt hier auch ansetzen. Das heißt, von eigentlich einer positiven Ausgangslage im Februar, so wurde es jedenfalls vom Herrn Kosch dargestellt, vom CFO, haben wir auf einmal zweieinhalb Monate später genau das Gegenteil. Wir haben jetzt auf einmal hier die drohende Enteignung der Aktionäre und ja, das ist natürlich ein sehr, sehr dramatisches Kapitel. Aber jetzt gab es ja dann noch die Wendung, letzte Woche kam auf einmal die Karten auf den Tisch und das hat mich ehrlich gesagt entsetzt. Am Donnerstag, den 25.04., hat dann der Herr Jackermeier, also der Gründer, Großaktionär, auf einmal eine Pressemitteilung versendet, wonach er einen Investor hätte, der bis zu 25 Millionen Euro rund legen würde. Das heißt, er würde eine Kapitalerhöhung zeichnen. Die könnte man sofort umsetzen, weil es gibt die entsprechenden Kapitalbeschlüsse, dass man das Grundkapital um 50% von rund 15 Millionen auf knapp 23 Millionen dann erhöhen könnte. Der würde die zu einem Euro zeichnen. Das heißt, da würden dann insgesamt 7,7 Millionen Euro zufließen und der Investor würde noch Darlehen und Wandelanleihen in Höhe von 17 Millionen Euro zeichnen und somit das von der Gesellschaft selbst mittlerweile publizierte, den publizierten Liquiditätsbedarf in Höhe von rund 25 Millionen Euro bis Oktober 2024 decken können. Aber, und jetzt kommt's, gestern dann kam auf einmal eine Meldung der Gesellschaft, wonach eben beide Wege nach weiterverfolgt wurden, die Kapitalerhöhung und der Starruck. Das deutet auch für mich so ein bisschen darauf hin, dass das Starruck durchaus eher die wahrscheinlichere Variante ist, vor allem wenn man das im Zusammenhang sieht, auch mit der Pressemitteilung vom Herrn Jackermeier.
Wir müssen uns die Personen, die agierenden Personen anschauen. Die Einleitung war ja auch Machtkampf, weil hier ja wirklich jetzt irgendwo zwei Fronten da sind. Das eine ist die Front rund um Herrn Jackermeier, rund um freie Aktionäre, die nicht enteignet werden wollen durch das Starruck. Die andere Front ist eine Front, die halt nach wie vor diese Starruck vorantreibt, was wirklich unserer Ansicht nach komplett unverständlich ist. Und hier müssen wir uns ein bisschen da einfach den Werdegang, die Entwicklung anschauen. Du hast ihn angesprochen, den CFO, neuen Finanzvorstand Matthias Kosch. Wir können hier mal einblenden, Herr Kosch war bis Oktober, Ende Oktober im Vorstand bei der Beteiligungsgesellschaft, auch gut bekannt. Blue Cap ist dann zum 1. November eben in den Vorstand von Fanatec, von Endor berufen worden. Gleichzeitig müssen wir uns noch eine Personalie anschauen, weil die kursiert jetzt auch der Name und insbesondere der Name von Birkenstein Capital im Rahmen dieses Starruck-Verfahrens, was nach wie vor nicht ausgeschlossen, sondern möglicherweise, so hat es den Anschein, sogar verfolgt wird. Und das ist hier die Personalie Tobias Hoffmann-Becking, der, und jetzt kommt es und wir sehen es, ebenfalls bis Ende Oktober bei Blue Cap im Vorstand war, also zeitgleich mit CFO Kosch hier Blue Cap verlassen hat, CFO Kosch zu Endor geht in den Vorstand und hier Tobias Hoffmann-Becking die Birkenstein Capital gründet mit Geld von US-Hedgefonds, so wird es zumindest ausgewiesen. Und jetzt kommt die große Schleife, Daniel, und da fehlen uns ein bisschen die Worte, auch dieser Name Birkenstein Capital, also Tobias Hoffmann-Becking, ist jetzt der Name, der anscheinend ein Angebot beim Starruck hier abgegeben hat, also gerne dieses Starruck-Verfahren begleiten würde. Daniel, was kann man dazu sagen?
Ja, also das sind aus meiner Sicht desaströse Zustände. Es wirkt auf mich so, als würde man hier als CFO gemeinsame Sache machen mit seinem ehemaligen Kollegen. Und das muss natürlich aus meiner Sicht vom Aufsichtsrat geprüft werden, wieso. Der Vorstand ist immer noch den Aktionären verpflichtet, auch in einer Krisensituation. Es liegen hier Angebote laut Herrn Jackermeier auf dem Tisch und wir haben auch über 30 Mails von Mitgliedern, betroffenen Mitgliedern bekommen von Endor. Die würden natürlich auch gerne bei einer Kapitalerhöhung mitmachen, die würden auch dem Unternehmen helfen, die sind überzeugt von der Marke. Und das, was wir immer gefordert haben, dass in einer Krisensituation, wenn auf Deutsch die Karre im Dreck ist, dann liegt es in erster Linie an den Eigentümern, an den Aktionären in dem Fall, die Karre wieder da raus zu manövrieren und wieder flott zu machen. Und wenn jetzt wie hier Investoren bereit sind, Geld zuzuschießen, eine Kapitalerhöhung zu zeichnen, dann kann es aus meiner Sicht nicht möglich sein, darf es nicht möglich sein, dass hier dann ein Finanzvorstand an den Eigentümern vorbei einen Staruk befürwortet. Und der Finanzvorstand, der Herr Kosch, wird immer als mitteilend aufgeführt bei den Ad-Hoc-Mitteilungen, also gehe ich mal davon auf, dass er die treibende Kraft dahinter ist. Und jetzt hier ein Staruk bevorzugt, was im Endeffekt zum Totalverlust wahrscheinlich für die Aktionäre führen würde, das kann nicht sein. Und das wirkt so ein bisschen wie der Wolf im Schafspelz, als würde man einen Finanzvorstand ins Unternehmen holen, der verpflichtet ist den Eigentümern gegenüber. Und jetzt betreibt er hier im Endeffekt das Geschäft eines ehemaligen Mitkollegen. Das darf aus meiner Sicht nicht sein. Das muss überprüft werden vom Aufsichtsrat und ich sehe den Aufsichtsrat hier auf alle Fälle in der Pflicht, dem nachzugehen. Man muss die Fragen stellen, wie wurde denn Investorenprozess eingeleitet? Wer wurde denn alles angesprochen? Wie ist die Longlist? Also wie viel wurden angesprochen? Wer hat denn Interesse geäußert? Wer hat sich gemeldet? Welche Daten hat man denen zur Verfügung gestellt? Wie lange war die Due Diligence Phase? Wer sind die Berater, die M&A-Berater etc.? Das muss alles auf den Tisch, weil so kann das natürlich nicht gehen, dass innerhalb von kurzem Zeitraum, 2.2. reden wir hier von der Konferenz, wo der Kosch noch sehr optimistisch war, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis man eben mit den Banken verlängern würde und auf einmal dreht sich das so und natürlich dieser Kapitalbedarf von 25 Millionen kommt natürlich jetzt sehr hoch vor, aber das ist natürlich eine Folge wahrscheinlich wiederum von diesen ganzen Meldungen, Rücktritt des CEO, des Masterminds, von der Endor im Hintergrund des Gründers, Verlängerung, Prolongation mit den Banken, das verunsichert natürlich auf der Kundenseite vielleicht weniger, aber vor allem auf der Lieferantenseite. Auch jeder Lieferant wird natürlich jetzt zur Gesellschaft kommen und Vorkasse verlangen, wird nicht mehr auf Rechnung eine Lieferung akzeptieren und das macht natürlich verstärkt die Krise noch. Und da muss man schon natürlich hinschauen, wie war die Abfolge, wer hat da was zu verantworten. Denn dass ein Unternehmen, ein Mittelständler wie Endor kein Geschäft hat, das stabil nach oben läuft, sondern das natürlich in diesem Bereich, im Konsumgüterbereich, das auch mal ein bisschen volatil ist, die Absatzlage und dass die Krisen, die hatten wir, Covid, Lieferengpässe, wir hatten die Ukraine-Krise, dafür kann die Gesellschaft nichts. Man hat da sicher Fehler gemacht, aber ich erwarte schon, dass hier dann erstmal die Banken mit den Eigentümern sprechen und nicht dann an den Eigentümern vorbei hier ein Deal im Rahmen des Staruks zugunsten eines guten Bekannten des Herrn Kosch gemacht wird. Das kann nicht sein.
Ich würde dir sogar in dem Punkt widersprechen, dass der Aufsichtsrat da groß was prüfen muss. Der muss den CFO abberufen. Also bei so einem Interessenskonflikt muss ich ja eigentlich noch nicht mal prüfen, wie läuft das jetzt da im Hintergrund wirklich ab, die Verbindungen, die da bestehen, sondern ich muss abberufen bei so einem Interessenskonflikt.
Ja, den kennen wir ja noch nicht, aber natürlich würde erstmal prüfen, wie schaut es denn aus, was bekommt denn Birkenstein, wer sind die Investoren, wie viel Prozent des Unternehmens bekommt denn Birkenstein Capital oder welche Vergütung, gibt es da Kickbacks, gibt es Vereinbarungen mit Herrn Kosch etc. Man muss zumindestens ihm dann die Verantwortung entziehen, weil es eben ja im Endeffekt eine Person ist, der er nahe steht, vielleicht nicht nach Gesetz, aber wir kennen ja die Verbindung über Jahre hinweg zwischen den beiden Herren. Und dann muss ihm die Verantwortung für diesen Prozess entzogen werden. Da muss dann ein CRO, ein Restrukturierungsofficer zumindest rein. Er kann dann gerne die Finanzen machen, aber für den speziellen Fall gehört ein CRO rein, der mit den Banken die Gespräche führt. Dem Herrn Kosch gehört da das Mandat auf alle Fälle entzogen, aus meiner Sicht.
Also komplettes Unverständnis, wie bei einer Company mit so einer Marke, mit so einer Community, mit so einer Nachfrage. Ich meine, die Community, die steht ja immer noch hinter Fernatec, die möchte die Produkte, die hart überwiegend ja wirklich aus, wenn man da auf Videos schaut, in Kommentare schaut etc. Wie so eine Company, Endor, die, ich meine, nehmen wir den Jahresausblick, ein Umsatz von 120 Millionen Euro in der Mitte und eine EBITDA-Marge von 8-10%. Da, Daniel, darf nicht ein Staruk vorangetrieben werden, wo noch nicht mal ernsthaft, so scheint es zumindest, eine Kapitalerhöhung anvisiert wird oder sogar noch torpediert wird oder nicht vollgenommen wird, wenn die von der anderen Seite kommt.
Genau, also ich sehe das so, die Aktionäre stehen aus meiner Sicht bereit, das habe ich klar als Feedback von den Kleinaktionären bekommen und rund 40% sind im Streubesitz und ich gehe davon aus, dass der Streubesitz die Kapitalerhöhung zu einem Euro weit überwiegend zeichnen wird. Da wird nicht viel überbleiben, wenn der Herr Ackermeier das nicht mehr mitziehen könnte als Großaktionär, dann muss man eben Investor finden, das hat er anscheinend getan und dann liegt es aus meiner Sicht auch an den Banken, da muss man mal ein klares Wort auch mit den Banken sprechen. Das kann nicht sein, dass Banken, also laut Hauptversammlungsbericht sind es 4 bis 5 Banken. Ich gehe mal davon aus, dass die Hypo-Vereinsbank, die UniCredit hier im Lead ist, weil das war zumindest die Bank, die unten auf den Briefköpfen immer erschienen ist, von den letzten Schreiben, die mir von Endor aus dem letzten Jahr vorliegen, war das zumindest so, dass Banken hier im Endeffekt deutsche Eigentümer, die Eigentümer, deutsche Mittelstand, dann verraten aus meiner Sicht, wenn sie hier den Startup gehen, wenn eben die Eigentümer bereit sind, hier Fresh Money zu legen und die Situation deutlich zu verbessern. Da müssen die Banken auch ganz klar hinschauen, wo das hinführt. Denn wenn man da nicht Einhalt gebietet, dann wird das neue Startup-Gesetz aus meiner Sicht zur Enteignung des deutschen Mittelstands führen. Dann werden wir bald mehrere deutsche Mittelständler und viel Eigenkapital in Händen von amerikanischen, angelsächsischen Hedgefonds sehen. Und das kann nicht das Ziel sein, das darf nicht das Ziel sein. Die Eigentümer sind in der Pflicht, das ist ganz klar in solcher Situation. Die Eigentümer würden der Pflicht aber auch hier nachkommen und dann gibt es eigentlich keine zwei Lösungswege. Da muss man ganz klar sagen, da müssen die Banken mit den Eigentümern sprechen. Man kann darüber reden, ob der Herr Ackermeier wieder in den Vorstand zurückkehrt. Habe ich auch meine Zweifel, weil er hat da sicherlich auch Mitverantwortung, hat zu spät angefangen, was die Refinanzierung angeht, hat die Krisen, wahrscheinlich hätte man besser managen können, aber die Streubesitzaktionäre und insgesamt die Aktionäre, Herr Ackermeier auch als Großaktionär, legen Geld, sind bereit dafür. Dann müssen die Banken auch hier ganz klar zuerst mit den Eigentümern sprechen und nicht mit irgendwelchen Hedgefonds aus den USA.
Ich denke, es wird klar, warum wir dieses Video an einem Samstagmorgen in der Früh machen. Es geht für uns nicht nur um Endor, es geht um Endor, aber es geht auch wirklich um den Wirtschaftsstandort Deutschland. Es geht um eine missbräuchliche Anwendung vom Staruk, die uns hier so groß vor Augen scheint. Appell an Herrn Kotsch, wenn Sie dieses Video sehen, wir als Aktionäre, wir haben Ihnen vertraut, Sie haben angetreten November 2023, das war mit der Hoffnung verbunden, dass Sie sich im Sinne aller Aktionäre, und das ist natürlich auch die selbstverständliche Verpflichtung, einsetzen. 2. Februar, nothing to concern about. Wir können hier viele Lines einblenden. Es ist für uns als Außenstehende komplett unverständlich, wie so wenige Zeit später ein Staruk anvisiert wird. Und jetzt natürlich diese aktuelle Situation. Appell an die Banken, ja, Eigenkapital, es sind viele Aktionäre bereit, das klare Signal hier Geld reinzustecken, eine Kapitalerhöhung zu zeichnen. Daniel, was können wir noch sagen? Ich glaube, es wird deutlich, wie sehr wir empört sind und auch mit diesem Video hier wirklich jetzt mobilisieren wollen, aufmerksam machen wollen.
Genau, ja. Aus meiner Sicht, meldet euch auch beim Unternehmen, sagt eure Bereitschaft zu, dass ihr auch eine Kapitalerhöhung sein würdet, wenn die kommt. Und aus meiner Sicht, ja, an den Aufsichtsrat, an den Großaktionär, wir sollten zeitnah zusammentreten im Rahmen einer Hauptversammlung, dann entsprechende Beschlüsse auch noch fassen, falls die genehmigten bedingten Kapitalbeschlüsse nicht ausreichen sollten. Aber man muss erst den Eigentümern, die sind in der Pflicht und nicht irgendwelche angelsächsischen Hedgefonds oder Finanzberater, die da versuchen, hier das schnelle Geld zu machen. Das geht aus meiner Sicht nicht.
Unterstützt das Video, unterstützt unseren Kanal, teilt es, liked das Video, abonniert unseren Kanal. Wir können hier nur mit euch was bewegen. Also wichtig ist einfach, dass wir viele Aktionäre erreichen, weil der Staruk ja gerade dann, wenn es da ist, die Aktionäre halt wirklich mit einer großen Wahrscheinlichkeit mit einem Totalverlust rausgehen. Und das kann nicht sein, dass einfach hinter dem Rücken, besonders wenn wir hier einen Großaktionär über 50% Kapitalanteil haben, der eine Kapitalerhöhung arrangieren möchte und das auch tut, dass dann um den Rücken herum von den freien Aktionären hier eine Art Enteignung stattfindet. Also wir brauchen Aufmerksamkeit, wir brauchen Reichweite. Wenn ihr uns da unterstützt, wir bleiben natürlich auch dran am Fall, werden weitere Videos machen, werden dranbleiben. Aber bitte helft uns, liked das Video, abonniert unseren Kanal, teilt das Video, leitet es weiter, schreibt in die Kommentare, auch das hilft der Reichweite. Schreibt unten drunter eure Meinung, euer Feedback. Vielen Dank für die Unterstützung. Daniel, vielen Dank, ja, für deine Zeit am Samstag, am frühen Morgen.
Bisschen länger geworden als gedacht, aber ich denke, es passt. Danke.
Leonie Steinhoff, jetzt Endor, es ist schockierend. Man mag auf internationaler Bühne mittlerweile gar nicht mehr darüber sprechen, was sich hier am deutschen Kapitalmarkt ereignet. Wir können nichts machen, wir können zuschauen oder wir können aktiv werden. Aktiv werden, das ist unsere Passion als Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Das probieren wir gerade auch in solchen Fällen. Wenn ihr sagt, das ist euch wichtig, gerade dieses Thema in der aktuellen Zeit, aber natürlich auch Endor und unsere Arbeit, dann unterstützt uns. Überlegt euch, Mitglied zu werden für 75 € im Jahr. Unsere 8.500 Mitglieder sind das Rückgrat. Ohne die würde es nicht gehen. Die Videos sind das eine, aber die ganze Arbeit drumherum, besonders auch immer Daniel und ja, gemeinsam mit unseren Juristen bei der SDK, was da getan wird, jetzt auch im Fall Endor, um wirklich mitzuhelfen, die Gesellschaft zu retten im Sinne aller Aktionäre und nicht einzelner kleinerer Aktionärsgruppen, die partikulär agieren. Das ist wirklich eine Riesenarbeit. Also, wenn es euch wichtig ist, allgemein das Thema, aber auch Endor, wir freuen uns über jeden, der uns auch unterstützt als Mitglied. Kommentiert, seid mit dabei, schaut gerne auch bei unseren anderen Videos vorbei. Hier beispielsweise mal Warta, leider ein ähnlicher Fall, auch sehr, sehr schwierig. Auch da sind wir aktiv. Es zeigt, glaube ich, ganz gut, was wir als SDK machen, wofür wir uns einsetzen. Vielen Dank für eure Unterstützung.